ARD.
Die heutige Folge Die Schule brennt wurde live am 11.10.2024 im Rahmen des Beats and Bones Podcast Festivals im Museum für Naturkunde Berlin aufgezeichnet.
Ich würde Friedrich Merz sagen, natürlich sind Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen, eine Herausforderung für das Bildungswesen. Das ist völlig klar. Ja? Im Ansatz hat er recht. Das Problem ist nur, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, also dass quasi Deutschland immer älter wird, dass wir einfach viel zu wenig junge Menschen haben, dann gibt es überhaupt keine Alternative zur Zuwanderung.
Die Schule brennt. Der Bildungspodcast mit Bob Blume.
Ich hoffe, ihr habt alle die Hefte dabei. In den nächsten 4 Stunden geht's um die Genese und die Struktur der Kultusministerkonferenz. Nee, kleiner Scherz. In der heutigen Folge, die Schule brennt, geht es um andere Dinge. Wir haben ja gerade schon gehört, wir sind an einem Ort des Wissens und der Erkenntnis und gleichzeitig auch einem Ort des Prozesses. Und auf der anderen Seite haben wir ja gerade schon gehört, die Bildung ist auch eine Baustelle. So sagt es zumindest auch Ulf in seinem Buch Baustellen der Nation. Und heute wollen wir mal nachforschen, wie ist das eigentlich? Warum ist Bildung, wie ich es gleich nochmal fragen werde, eigentlich so unsexy? Wie sieht der Blick von außen aus und möglicherweise von innen? Und was könnten wir tun, damit das Bildungssystem keine zweite deutsche Bahn wird? Oder zumindest nicht so sehr, wie es eigentlich sowieso schon ist. Ulf Burmeier ist promovierter Jurist und war unter anderem wissenschaftlicher Mitarbeiter am Bundesverfassungsgericht. Und er ist bekannt und ja vor allen Dingen wahrscheinlich über den millionenfach gehörten Podcast Lage der Nation und Mitbegründer der gemeinnützigen Gesellschaft für Freiheitsrechte. Lieber Ulf, schön, dass du da bist.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein darf.
Wir sitzen hier oder wir stehen hier und ihr sitzt im Naturkundemuseum. Und jeder, der da reingeht, der weiß, er möchte Wissen erfahren, Prozesse erfahren. Und ich habe es gerade schon mal so ein bisschen angeteasert. Wenn ich auch in großen TV-Formaten oder auch in den Medien um Bildung ringe, dann ist es oftmals so, dass ich das Gefühl habe, Bildung ist unsexy. Also dann wird gesagt, ja, ist schon irgendwie wichtig, aber heute nicht. Würdest du das aus deiner Sicht bestätigen?
Also ich finde Bildung ehrlich gesagt ganz sexy. Ich bin aber auch zugegebenermaßen gerne zur Schule gegangen, was vielleicht jetzt auch nicht für alle gilt. Ich glaube, dass das ein ganz buntes Konglomerat ist, das dazu führt, dass Bildung nicht immer als so ein Gewinnerthema wahrgenommen wird. Also zum einen gibt es eben Menschen, die selber schlechte Erinnerungen an die Schule haben. Dann gibt es natürlich Menschen, die als Eltern, sagen wir mal, so eine Hassliebe wahrscheinlich erleben, jeden Tag wieder mit den Schulen ihrer Kinder. Und dann aus einer politischen Perspektive ist das riesengroße Problem, dass natürlich Bildung auch ein ganz dickes Brett ist. Also da lässt sich nicht mit der einen kleinen Entscheidung ganz viel ändern, sondern da müsste man mal Weichen an ganz vielen Stellen richtigstellen. Und deswegen ist es gerade auch für Menschen in der Politik, jedenfalls auf den ersten Blick, kein attraktives Themengebiet.
Mich würde das jetzt ganz kurz hier interessieren, aber wer würde denn sagen, die Schulzeit war so eine 10 von 10?
10 von 10 würde ich sagen, sind so 10% des Saals über den Daumen, ne? So etwas, ja. So.
Wer wird hingehen und sagen, das war okay?
90-95% sind das hier im Saal.
Wer wird sagen, im Grunde genommen habe ich es gerade hier reingeschafft, denn das Trauma trägt quasi noch über mein gesamtes Leben?
Niemand. Doch eine Hand. Okay. Ja. Eine Hand hat ein Schultrauma, das sind 0,5%.
Ja. Ich meine, so richtig überrascht mich das auch nicht, weil ich weiß nicht, ob ihr es jetzt alle hier mitgekriegt habt, aber es gab letztens, glaube ich, auch eine Befragung und das deutsche Schulsystem wird insgesamt immer mal wieder auch so als okay betrachtet. Ne? Bei euch im Buch Baustellen der Nation gibt es ja, ich glaube, so 8 Baustellen, die ihr ausgeschrieben habt. Ihr sagt selber, also da könnte eigentlich noch mehr kommen. Was mich jetzt so als richtiger Themeneinstieg nochmal interessiert, bei diesen 8 Baustellen, wenn die so die Bundesliga wären, auf welchen Platz schafft es Bildung? Ist das schon, sagen wir mal, Champions League von Baustelle oder eher gutes Mittelfeld?
Du meinst so ein richtiger Fuck-up oder nur eine Baustelle?
So.
Ich würde denken, das hängt sehr davon ab, um wessen Perspektive es geht. Aber es gibt jedenfalls viele, viele Menschen in Deutschland, aus deren Sicht ist die Bildung, glaube ich, eine Totalkatastrophe. Also insbesondere gilt das für Menschen, deren Eltern nicht so wahnsinnig viele Ressourcen mitbringen. Also es gibt ganz viele Menschen in Deutschland erfreulicherweise, glaube ich, die sehr gute Erfahrungen machen mit dem Bildungssystem, insbesondere wenn die Eltern eine Menge kompensieren können, was die Schule vielleicht nicht leistet, ne, wenn die Eltern im Zweifel mal Nachhilfe bezahlen und wenn die Eltern alles Mögliche drumherum machen, selber mit den Kindern lernen. Schwierig ist es immer dann, wenn das Elternhaus weniger Ressourcen mitbringt. Für die Menschen sieht es ziemlich finster aus.
Da kommen wir auch gleich noch drauf hin. Ich glaube, eine Sache also noch vergessen, wenn man jetzt so ungefähr $30 für ChatGPT 4.0 ausgibt, ist man auch ganz gut ausgestattet, jedenfalls dann, wenn eine Schule so funktioniert, dass sie nur auf das Produkt guckt, was man dann wieder hinbringt. Trotzdem davor nochmal, wir haben gerade über eure Rechercheprozesse gesprochen, die ja sehr intensiv sein müssen für den Podcast, weil den einfach sehr viele Menschen auch hören und auch sonst wird man sich wahrscheinlich Mühe geben, aber gerade auch für das Buch. Gab es da etwas, das dich in der Recherche zum Thema Bildung besonders irritiert oder fasziniert hat? Denn immer wenn wir über Bildung sprechen, kommen ja oft Sachen auch so häufig vor. Also die meisten von euch werden das ja jetzt schon mal gehört haben. Wir gehen gleich intensiver rein. Bildung ist abhängig vom Elternhaus. Wie kann man das eigentlich verändern? Wie ist das? Aber gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, naja, also jetzt wirklich nicht. Das gibt's doch nicht. Das kann nicht sein.
Also was mich tatsächlich irritiert hat bei der Recherche war, wie wenig konkrete Folgen eigentlich der PISA-Schock hatte, der ja jetzt so etwa 20 Jahre zurückliegt, ne? Also da kamen so die Ergebnisse dieser PISA-Vergleichsstudie, wo man einfach gesehen hat, deutsche Schulen sind im internationalen Vergleich einfach nicht mehr Spitzenklasse. Da gab es einen richtigen Aufschrei, ne? Das war also wirklich wochenlang das Thema in Deutschland, wie jetzt wir sind abgehängt, das kann doch wohl alles nicht wahr sein, ne? Das Land der Dichter und Denker auf dem Abstellgleis quasi. Und da wäre meine naive Erwartung gewesen, dass die Politik in einer kollektiven Großaktion dafür gesorgt hätte, die Politik auf allen Ebenen, dass es jetzt eben richtig aufwärts geht. Aber das Gegenteil ist der Fall. Deutschland sackt eher noch weiter ab, je nachdem, wo man genau hinschaut. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, okay, also wenn es nicht läuft, schlimm genug, ja, aber zumindest muss man dann doch ernsthaft anfangen, das zu fixen.
Du hast ja gerade auch schon von PISA gesprochen. Ich würde jetzt noch mal kurz eine Frage in die Runde machen. Wer erinnert sich denn an die letzte PISA-Studie von euch? Überlegt das mal. Iglo-Studie auch mal Hände hoch.
Okay, etwa 10 Pädagogik-Nerds im Raum.
Nein, aber wisst ihr, warum ich das vielleicht auch ganz kurze Information nochmal sage und ich muss mir da eine Frage einfallen lassen, denn das ist ja hier kein Vortrag. Bei der Iglo-Studie kam heraus, dass 25% der Kinder und Jugendlichen vor dem Eintritt in die weiterführenden Schulen nicht lesen und schreiben können, richtig. 25%. Diese 25%, und das wiederum habe ich aus eurem Buch dann auch nochmal mitgenommen. Diese 25% sind ja möglicherweise die 8 Jahre später dann möglicherweise keinen Abschluss schaffen. Wie viel sind das jedes Jahr? Wir reden gerade von konstant 50.000 Kindern und Jugendlichen ohne Abschluss im Jahr, seit mindestens 10 Jahren. Und ihr habt da was reingeschrieben, was ich, und jetzt bitte verbessere mich, du wirst die Zahlen etwas besser kennen, aber du hast gesagt, das heißt auch, dass unser Generationenvertrag im Grunde in Gefahr ist, denn auf einen Rentenbezieher gab es vor 50, 60 Jahren noch 4 Einzahler, wir sind jetzt knapp an den 2 Einzahlern auf einen. Kannst du das kurz mal erläutern? Also was genau Generationenvertrag und warum ist das ein Problem?
Also der Hintergrund des Ganzen ist die Finanzierung unseres Rentensystems. Man spricht ja immer so landläufig von der Rentenkasse, aber das klingt immer so nach einem Sparschwein. Aber so funktioniert das nicht, sondern ganz im Gegenteil. Die Rente ist ein Umlagesystem. Das heißt also, in jedem Monat zahlen viele Millionen Menschen Geld in die Rentenkasse, indem sie Rentenbeiträge zahlen. Und dieses Geld wird auch sofort wieder ausgegeben. Das heißt, da spart niemand irgendwas an. Im Prinzip gibt es einen Einstieg in die Aktienrente, aber im Großen und Ganzen wird da nichts angespart, sondern Menschen zahlen ein und Menschen bekommen was raus. Also jüngere Menschen zahlen ein, RentnerInnen kriegen was raus. Und das Verhältnis von Einzahlenden zu Finanzierten hat sich total verändert. In den 50er Jahren war es sogar 1:6. Das heißt also, 6 Menschen mussten mit ihren Rentenbeiträgen eine Rentnerin oder einen Rentner am Leben erhalten. Da kann man sich vorstellen, das ist okay, wenn sich 6 Leute diese Last teilen. Wenn aber zwei Leute schon quasi jeweils eine halbe Rente bezahlen müssen, dann wird es irgendwann schwierig und man kann sich vorstellen, dass es noch viel schwieriger wird, wenn sich das Verhältnis noch weiter verschiebt. Ne? Wenn man quasi so die Hälfte irgendwann seines Einkommens abgeben muss, um jemandem seine Rente zu bezahlen, das wäre ein Problem.
Habe ich das richtig in Erinnerung, dass das System schon nach 2 Monaten komplett kippen würde, wenn es nicht diese Zuschüsse vom Staat gibt? Ich glaube, wir liegen in einem hohen Milliardenbereich, also 50,
ja, 60, über 100 Milliarden. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es im Bundeshaus seit 2023 so, dass 111 Milliarden oder 112 Milliarden Euro an Steuergeldern in die Rentenkasse geflossen sind, weil die Rentenkasse eben unterfinanziert ist. Ne? Mit anderen Worten, man kann, wenn man das zuspitzen will, kann man sagen, wir haben eine populistische Rentenpolitik. Das heißt also, die Politik nimmt entweder zu wenig Rentenbeiträge oder sie zahlt zu viel Rente aus. Jedenfalls gibt es da eben ja diese Deckungslücke in der Größenordnung von deutlich über 100 Milliarden Euro. Wozu man sagen muss, es gibt so ein paar Ausgaben der Rentenkasse, die man legitimerweise mit Steuern bezahlen kann. Nämlich zum Beispiel die kostenlose Mitversicherung von Ehepartnerinnen, ne, in der Rentenversicherung. Ne? Also dass da Menschen was rauskriegen, die nie eingezahlt haben. Da kann man sagen, okay, das wollen wir, das finden wir sozial richtig. Aber dafür muss dann auch der Staat quasi über Steuern aufkommen. Das sind die sogenannten versicherungsfremden Leistungen, das macht Sinn. Aber es gibt jedenfalls einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag, der letztlich daran liegt, dass die Politik den Leuten nicht so gerne die Wahrheit sagt.
Ja, und der hat gerade noch gesagt, Bildung wäre sexy. Warum habe ich das eigentlich so gefragt und warum sind wir da rumgekommen? Weil wir Folgendes verstehen müssen. Diese Iglo-Studie, von der haben 5 Leute im Raum überhaupt gehört. Von der letzten PISA-Studie irgendwie vielleicht 7. Und ich bin ja sozusagen relativ nah dran. Ne? Das heißt, mich fragen zum Beispiel irgendwelche Medien an, hör mal, kannst du da nicht irgendwie ein schnittiges Zitat dazu machen, wie katastrophal die Lage wieder ist? Bei der PISA-Studie zum Beispiel, wo sich gezeigt hat, dass durch Corona natürlich alle, also international alle Lernergebnisse runtergegangen sind, in Deutschland aber besonders, war das zum Beispiel so, dass ich am Tag danach einem großen Medienhaus gesagt habe, also sollten wir da noch was zu machen? Und die haben gesagt, also die PISA-Studie? Nee, das war gestern. Und das ist sozusagen diese Diskrepanz der Lage. Und was mich auch dazu bringt, eben zu sagen, es geht natürlich um die Eltern und vor allen Dingen um die Kinder. Aber ich sage immer, wenn das Kind schon sehr lange aus den Schulen raus ist, dann muss man sich eigentlich genauso viele Sorgen machen, oder?
Ja, natürlich. Wenn das Kind aus der Schule raus ist und aus der Schule relativ wenig mitbekommen hat, dann hat es eben deutlich schlechtere Chancen auf dem Arbeitsmarkt, verdient weniger Geld, zahlt deswegen auch weniger Beiträge in Rentenkasse, ne? So schließt sich der Kreis. Aber auf der anderen Seite leben wir ja auch in Zeiten von, wie heißt das so schön, lifelong learning. Das heißt also grundsätzlich mal kann man ja Menschen auch weiter qualifizieren, lange nachdem sie aus der Schule raus sind. Da muss ich ehrlich sagen, haben wir allerdings für unser Buch jetzt nicht so genau hingeguckt. Das heißt also bei dem Thema bin ich nicht so firm.
Genau, wo ihr aber hingeguckt habt, und das habe ich ja gerade schon angeteasert und ne, das wurde mir freundlich mitgeteilt, diese Rückfragen immer. Ihr habt euer ganzes Kapitel genannt, du wirst, was deine Eltern sind. Und die meisten von uns könnten jetzt natürlich, haben schon eine Idee davon. Aber kannst du das nochmal explizit machen? Warum ist das gerade in Deutschland so und was bedeutet das?
Ja, also wir wollten damit mit diesem etwas zugespitzten Titel deutlich machen, dass die Bildungschancen von Kindern in Deutschland im internationalen Vergleich ganz besonders stark davon abhängen, welches Bildungsniveau die Eltern erreicht haben. Das heißt also, wenn die Eltern beide promoviert sind, dann gibt es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder zumindest Abi machen, sehr wahrscheinlich auch einen Hochschulabschluss bekommen. Wenn aber zum Beispiel beide Eltern ungelernt sind oder in Anführungsstrichen nur eine Ausbildung gemacht haben, zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit wesentlich geringer. Und es sieht nochmal schlechter aus, wenn beide Eltern oder jedenfalls ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist, ne? Also eine sogenannte Migrationsgeschichte hat. Und das ist ein riesengroßes Problem, weil es zunächst mal ist es natürlich einfach ungerecht, ne? Dass es also eine Gesellschaft nicht schafft, allen Kindern annähernd gleiche Startchancen zu bieten, sondern dass es tatsächlich von der Lebenslotterie abhängt, in welchem Elternhaus ich geboren bin, ob ich hinterher das studieren kann zum Beispiel oder die Ausbildung machen kann, die ich mir wünsche. Aber es ist auch gesamtgesellschaftlich eine ziemlich blöde Idee, weil wir auf diese Art und Weise einfach unglaubliches Potenzial verschenken. Also Potenzial, dass Menschen eben wesentlich mehr lernen könnten, wesentlich besser arbeiten könnten, als wir das heute teilweise nur schaffen.
Ich muss jetzt eine Rückfrage stellen. Das ist ja bekannt. Was übrigens auch bekannt ist, ist, je früher man in Bildung investiert, desto größer ist der gesellschaftliche Nutzen, selbst wenn man es rein ökonomisch betrachtet. Ich glaube, vor ein paar Wochen gab es da mal tatsächlich eine Zahl, die habe ich jetzt, die bitte nochmal selber nachgoogeln, aber das war so in dem Bereich, man steckt ein paar Millionen rein und das vervierzigfacht sich dann dadurch, dass eben dieser Weg weitergegangen wird. Hast du in dieser Recherche und natürlich auch mit dieser Fehlerdiagnose, und wir kommen auch dahin, was mögliche Lösungsansätze angeht, hast du feststellen können, warum es so eine starke Diskrepanz zwischen dem Wissen über die richtigen Maßnahmen, zum Beispiel von der Finanzierung im frühkindlichen Bereich, zum Beispiel die Sprachförderung, zum Beispiel die Integration, zum Beispiel längeres Zusammenlernen, warum es so eine große Diskrepanz dazwischen gibt und zwischen der de facto kleiner werdenden Ausgabe im Bildungsbereich?
Ja, es gibt natürlich wie immer viele Gründe dafür, aber zwei sind, glaube ich, besonders wichtig. Der eine Grund ist, wenn es so viele Unterschiede gibt bei den Bildungschancen, dann gibt es natürlich Verlierer, aber es gibt auch eine ganze Menge Gewinnerinnen. Na? Und es gibt also durchaus Kreise in unserer Gesellschaft, für die das ganz wunderbar ist, dass sie mit ihren finanziellen, kulturellen, akademischen Ressourcen ihren Kindern einen Startvorteil verschaffen können gegenüber anderen Kindern. Na? Also ich will das jetzt gar nicht parteipolitisch aufladen, ich will das auch nicht quasi aus einer Klassenperspektive beleuchten, aber was man, glaube ich, schon sagen kann, es ist durchaus nicht so, dass alle Menschen, die ihr Kreuzchen machen bei der Wahl, es besser fänden, wenn wir gleichere Bildungschancen hätten. Und es gibt eben auch Eltern, die finden das ganz großartig, dass ihre Kinder quasi mit Rückenwind ins Leben starten. Das ist der eine ganz wichtige Grund. Das sieht man dann zum Beispiel bei Diskussionen über Schulformen, Stichwort Gymnasium, Stichwort Gesamtschule. Ne? Das sind so Themenbereiche, wo sich das dann sehr stark auflädt und wo man dann auch sehr schön sieht, welche Kreise der Bevölkerung massiven Widerstand leisten gegen ein gleicheres Bildungssystem. Und ein zweiter ganz wichtiger Faktor ist, wie so häufig bei Dingen, die in Deutschland schieflaufen, die Situation der öffentlichen Finanzen, also die Unterfinanzierung der öffentlichen Haushalte. Das ist ja schon auf Bundesebene ein großes Problem. Es ist aber eigentlich noch viel schlimmer auf der Ebene der Kommunen. Also es gibt einige Städte und Gemeinden in Deutschland, die relativ gut finanziert sind. Die meisten sind es aber nicht. Die meisten können noch nicht mal zum Beispiel ihre Infrastruktur in Schuss halten. Zum Beispiel haben wir mal mit einem Kämmerer gesprochen, also quasi einem Finanzminister von einer westdeutschen Großstadt aus dem Ruhrgebiet. Und der sagt, wir haben 6 Brücken, die sind total kaputt, die müssten wir sofort sanieren. Das können wir aber nicht, haben wir kein Geld für, also sanieren wir eine Brücke nach der anderen. Und wo das hinführt, haben wir vor kurzem in Dresden gesehen, dann bricht halt mal so eine Brücke zusammen. Und genau dasselbe, ne, gilt natürlich auch für öffentliche Infrastruktur im Bildungsbereich. Und gerade jetzt mit der Digitalisierung gibt es einfach ganz viele Kommunen, die nicht mehr mitkommen. Die Länderhaushalte sehen auch nicht gut aus. Ne? Natürlich im Bundesvergleich nicht überall gleich schwierig, aber auch die Länder, die ja für Bildung, jedenfalls mal für die Inhalte der schulischen Bildung maßgeblich zuständig sind, haben häufig einfach auch nicht das Geld, um das tatsächlich durchzuziehen.
Wenn wir das jetzt ganz kurz mal zusammenfassen, du sagst auf der einen Seite, es gibt sozusagen auch die gesellschaftlichen Profiteure und es gibt sozusagen ein Ausgabenlimit. Vielleicht eine ganz kurze Anekdote, die ich auf einem Schulportal mal gelesen habe zu diesem Punkt 1. Es gab im Kreis Siegen in NRW mal die Situation, dass die zusammengelegte Werkreal- und Realschule abgeschafft werden sollte, weil da einfach keiner mehr hingegangen ist. Ne? Und man hat gesagt, okay, wenn sowieso keiner mehr da hingeht, dann können wir die sozusagen loswerden, die löst sich auf und wir haben eben unser Gymnasium. Und dann gab es eine Volksabstimmung, wofür wurde gestimmt, die Schule soll natürlich da bleiben. Ja, spiel nicht mit den Schmuddelkindern quasi in seiner größten Form. Ich glaube, Jutta Almendinger, die Soziologin, hat das mal gesagt, im Sinne von Chancengerechtigkeit ist so lange gut, wie Gabriel mit Mohammed zusammen lernen muss. Und das ist natürlich sozusagen jetzt die sehr polemische Version davon. Das Zweite, was du gesagt hast, das ist jetzt für den Bereich NRW, das ist ja eine unglaubliche Zahl. Wir haben einen Investitionsstau in Deutschland von 45 Milliarden Euro im Bildungsbereich. Und das Problem ist, dass ich mir relativ unsicher bin, ob diese 45 Milliarden Euro wirklich bedeuten würden, wenn wir die hätten, dann haben wir nur noch geile Schulen, sondern dann, ich glaube, das ist eher so nach dem Motto, dann gehen die Fenster halt wieder auf. Ja, ne, also wir wissen auch, als damals gesagt wurde, wir arbeiten jetzt mit Windows, da haben manche geschrieben, nix Windows, wir können nicht lüften. Und das war ja sozusagen dieser große Corona-Killer. Erinnert ihr euch? Heißt das, Ulf, dass es relativ einfach die schwarze Null ist, also die gesetzliche, vorgeschriebene, wie nennt man das? Du bist der Jurist, diese gesetzliche Grenze, die uns davon abhält, auch wirklich mal Geld in die Hand zu nehmen, von dem wir eigentlich wissen, dass es doch sich dann später vermehrt durch die Kinder und Jugendlichen, die dann in den Job kommen?
Die schwarze Null ist ja so ein politisches Ziel gewesen. Von der haben sich stillschweigend auch die Ampelparteien inzwischen verabschiedet, aber die sogenannte Schuldenbremse gilt weiterhin. Ne, also die schwarze Null würde ja bedeuten, man macht gar keine Schulden mehr netto. Die Schuldenbremse bedeutet, man macht noch ein bisschen Schulden, aber eben nur ganz wenig. Also im Prinzip 0,35% darf noch durch Schulden finanziert werden. Und daran hält ja insbesondere die FDP eiskalt fest.
Ganz kurz erklären für die Gäste, wer die FDP ist.
Das ist eine der drei Parteien, die die derzeitige Bundesregierung tragen, ja, und die ist ein ganz, also insbesondere deren Vorsitzender und Bundesfinanzminister Christian Lindner ist ein, sagen wir mal, sehr engagierter Verfechter der Schuldenbremse, obwohl, und ich meine, da verrate ich jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, natürlich jeder im politischen Berlin weiß, dass die Schuldenbremse nach der nächsten Bundestagswahl Geschichte sein wird. Ne? Also im Grunde ist ja, es gibt im Grunde, glaube ich, nur noch einen Hochschullehrer für Volkswirtschaft in Deutschland, der die Schuldenbremse für eine gute Idee hält. Das ist Lars Feld, so der beste Buddy von Christian Lindner. Ansonsten ist auch die akademische Volkswirtschaftslehre inzwischen sich völlig einig, diese Schuldenbremse ist eine richtig blöde Idee, und zwar genau aus dem Grund, den du schon angedeutet hast, die Schuldenbremse führt dazu, dass man nicht mehr investieren kann. Also es gibt gute Gründe zu sagen, man darf auf Pump quasi keine sogenannten konsumtiven Ausgaben finanzieren, wie zum Beispiel die Rentenkasse damit finanzieren. Da wäre ich sofort dabei. Aber wenn man wirklich sicherstellen kann, dass das mit Schulden finanzierte Geld quasi gut angelegt ist, zum Beispiel eben in der Bildung unserer Kinder, dann wäre ich sehr dafür. Wie gesagt, da stehe ich auch nicht alleine. Das ist auch, wie gesagt, in der Volkswirtschaftslehre weitgehend Konsens. Also zum Beispiel gibt es den sogenannten Economist, kennt vielleicht der ein oder andere, ein sehr, sehr liberales Blatt, ne? Und grundsätzlich auch ein Blatt, das eine extrem strenge Haushaltsdisziplin verficht. Aber selbst der Economist schreibt inzwischen ziemlich scharfe Artikel, was denn bitte mit den Deutschen los sei, ob die völlig durchgeknallt seien, dass sie quasi ihre Zukunftschancen in dieser Weise beschränken.
Ja, und ihr wisst natürlich auch, dass mit der FDP war, sozusagen mit dem großen Zwinker-Smiley, ja, super erklärt. Auf der anderen Seite haben wir ja jetzt ein ganz großes Problem. Wir haben zum Beispiel einen Friedrich Merz, der in einer Tonlage der aus meiner Sicht gerade einzigen Partei, die die Wichtigkeit von Bildung erkennt, die AfD, ja, ist gerade die einzige Partei, die immer wieder über Bildung spricht, weil die wissen, wie machtvoll Bildungspolitik sein kann. Und machtvoll kann übrigens Bildungspolitik auch deshalb sein, weil sie über die Kultusministerien theoretisch über die Verwaltungsebene durch Erlasse an Gesetzen vorbei gemacht werden kann. Also ein Beispiel. Ich könnte in der richtigen Position, muss ich gar nicht, weiß ich nicht, irgendwie was Menschenfeindliches machen, sondern ich könnte sagen, wir fahren nicht mehr ins KZ Natzweiler, sondern zum Siegfried-Denkmal. Das ist möglich, ja. Und jedenfalls die Tonlage von Friedrich Merz, die sich ja, wie gesagt, relativ ähnlich anhört, die geht in folgende Richtung. Die Migration überfordert das Bildungssystem. Also endlich haben wir wieder den Schuldigen gefunden. Dazu hast du auch was geschrieben. Was würdest du da erwidern, wenn der Friedrich jetzt hier neben dir stehen würde? Und ist das schon mal passiert eigentlich bei Hart aber Fair? Standst du schon mal mit
ihm da? Ich stand noch nicht neben Friedrich Merz. Nee. Okay. Also ich stand schon neben verschiedenen UnionspolitikerInnen, aber nicht neben Friedrich Merz. Machen wir, vielleicht laden wir ihn mal in die Lage ein. Wäre auch mal spannend.
Ja, oder auch nicht.
Im nächsten...
Also nicht wäre auch eine Idee.
Wir hatten im letzten Bundestagswahlkampf natürlich alle drei eingeladen. Das machen wir diesmal, denke ich mal, auch. Also ich habe mit Philipp noch nicht abgestimmt. Nein, also was würde ich Friedrich Merz sagen zu dem Thema? Ich würde Friedrich Merz sagen, natürlich sind Kinder, die nicht so gut Deutsch sprechen, eine Herausforderung für das Bildungswesen. Das ist völlig klar. Ja, im Ansatz hat er recht. Das Problem ist nur, wenn man sich den demografischen Wandel anschaut, also dass quasi Deutschland immer älter wird, dass wir einfach viel zu wenig junge Menschen haben, dann gibt es überhaupt keine Alternative zur Zuwanderung. Also die Bundesagentur für Arbeit, also die Behörde, also ist heute eine Agentur, aber de facto Behörde, die sich eben kümmert um den Arbeitsmarkt in Deutschland, um Arbeitslosigkeit und so. Diese Stelle sagt, wir brauchen jedes Jahr netto 400.000 Menschen, die nach Deutschland einwandern. Die haben wir aber nicht. Das heißt also mit anderen Worten, der Mangel an Arbeitskräften in Deutschland verschärft sich von Jahr zu Jahr. Und dann sagen natürlich Menschen, die das wiederum kritisch sehen, ja, ja, aber die, die kommen, die brauchen wir ja nicht. Wir brauchen ja Fachkräfte. Und das ist leider auch nicht mehr wahr. Das war mal so in den 90ern vielleicht. Ne? Da gab es ja diesen Slogan irgendwie mit diesen Green Cards und der Karte für die Inder und so. Das ist leider vorbei. Also wir haben inzwischen reihenweise Arbeitsplätze, die wir nicht besetzen können, für die man kein Studium braucht. Ja, jeder Stadtbus hier in Berlin fährt mit einem großen Plakat durch die Gegend: Wir brauchen Busfahrer. Ja, jedes Krankenhaus, jedes Altenheim, jede Kneipe, jeder sucht, und zwar nicht nur Akademikerinnen, sondern auch Menschen, vielleicht sogar ohne Abschluss, oder Menschen, die man relativ schnell zum Pflegehelfer oder so ausbilden könnte oder zum Busfahrer oder eben zur Servicekraft in der Gastronomie. Wir brauchen, so muss man so deutlich sagen, wir brauchen einfach wirklich jeden, der kommt. Und insofern gibt es überhaupt gar keine Alternative dazu zu sagen, wir brauchen natürlich auch alle Kinder, auch Kinder, die vielleicht von zu Hause nicht so viel Deutsch gelernt haben. Und es gibt ja inzwischen erprobte pädagogische Konzepte, wie man eben Kinder mit nicht deutscher Muttersprache sehr gut auf die Schule vorbereiten kann. Also ein sehr bewährtes Konzept, vor allem aus Skandinavien, sind die sogenannten Sprachkitas. Ne, da gehen die also die 2-3 Jahre vor der Schule in eine Kita, die sie ganz bewusst so trainiert, dass sie eben dann, wenn sie in die Grundschule kommen, quasi so gut Deutsch können wie die deutschen Kinder. Und mal ganz ehrlich, wenn man im Land lebt, lernt man ja auch eine Sprache total schnell. Ne? Also ich als erwachsener Mensch nicht mehr ganz so schnell, aber ich habe ein paar Jahre in Frankreich gelebt und irgendwann ist man auch an dem Punkt, dass man so, ich sag mal, near native jedenfalls die Sprache gelernt hat. Also ich glaube ganz ehrlich, das ist schon zu schaffen. Ja, es ist eine Herausforderung, da hat Friedrich Merz einen Punkt, aber es lohnt sich.
Aber was mich dabei immer so ein bisschen fertig macht, ist, dass man so sagt, okay, also in der Lage, wo wir bis 2035 sowieso 80.000 Lehrkräfte haben, wir fehlen, ist alles eine Herausforderung, wenn sozusagen der Personalmangel auch gerade da ist, wo man überhaupt mit Kindern arbeitet. Das ärgert mich dann immer zu sagen, also jetzt machen wir sozusagen den Schuldigen fest, als wenn es nicht auch politische Maßnahmen theoretisch gäbe, die man da in Angriff nehmen könnte. Jetzt gibt es ja Maßnahmen. Und du hast gerade schon Startchancen gesprochen. Es gibt jetzt ein Programm, das heißt sogar so. Bevor du bewertest, ob das Startchancenprogramm, was sich ja immerhin an 4.000 Schulen richtet, ich meine, gut, wir haben ein paar mehr, ob du bewertest, ob das gut oder schlecht ist vorher, kannst du bitte mal diesen klobigen Begriff Königsteiner Schlüssel erklären? Denn das sind solche Sachen, wisst ihr, ihr seid ja jetzt quasi gefangen. Ich meine, ihr könnt wegrennen, ja, also lasst euch kurz die Zeit, aber es sind so Sachen, die sind so dröge manchmal, dass man denkt, ja komm, irgendwie, ach, will ich nicht so. Aber das ist völlig abgefahren, finde ich, dieser Königsteiner Schlüssel. Und es ist eigentlich auch abgefahren, dass man sagt, wir benutzen ihn jetzt nicht mehr ganz so doll. Und deshalb vielleicht ganz kurz.
Ja, wir sind ja ein föderaler Staat. Ne? Es gibt den Bund, die nationale Ebene und darunter 16 Bundesländer. Und es gibt immer wieder die Situation, dass Lasten verteilt werden müssen. Also der Bund will, dass die Länder irgendwas tun und da setzt man sich zusammen. Und dann stellt sich immer irgendwann die Frage, welches Land muss jetzt welchen Beitrag leisten? Und dazu wurde schon in den 50er Jahren dieser Königsteiner Schlüssel erfunden, wohlgemerkt als eine Methode, wie man Lasten, Probleme und insbesondere Kosten auf die Bundesländer verteilt.
Gib mal ein konkretes Beispiel.
Deswegen, also ich habe jetzt ehrlich gesagt kein konkretes Beispiel im Kopf, aber stellen wir uns vor, der Bund würde mit den Ländern vereinbaren, wir wollen jetzt alle eine bundesweite Bildungsplattform, keine Ahnung, einheitliche E-Mails, ja, ich weiß, du kriegst Panik, Bob, verstehe ich, aber deswegen sage ich, fiktives
bundesweit.
Beispiel. Genau. ne? Also ich sehe ein fiktives Beispiel, ja? Wird natürlich nie passieren, ist auch vielleicht ganz gut so, aber stellen wir uns das mal vor, ja, also die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger würde sagen, liebe Bundesländer, IT ist schwierig, ich mach's für euch, ja, ich baue hier mal so eine bundesweit ein,
genau. Ist realistisch.
Ja, ich baue hier mal so eine Bundesbildungsplattform und bevor noch die erste Zeile Code geschrieben ist, gibt's auch schon so ein süßes Logo, ja, so ein kleiner süßer Frosch mit so einer Lupe, ja, so ein smarter Fuchs irgendwie, keine Ahnung. Und so, und natürlich muss diese Bildungsplattform finanziert werden und dann sagt der Bund, okay, ich zahle die Hälfte, aber ihr müsst auch 50% zahlen. Und dann stellt sich halt die Frage, wie verteilt man diese 50% der Kosten von der süßen Bildungsplattform mit dem Fuchs, wie verteilt man die auf die Bundesländer? Okay, meinetwegen, wir können das nochmal ausdiskutieren. Vielleicht auch einfach eine Füchsin und ein Frosch irgendwie sauber gegendert, who knows. Jedenfalls, also diese Plattform und diese 50% Kostenanteil der Länder müssen verteilt werden. Und dafür hat man schon in den 50ern diesen Königsteiner Schlüssel erfunden. Und der ist insofern smart, als er eben verschiedene Faktoren berücksichtigt, Bevölkerungszahl, aber eben auch die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Die Idee ist, wer viel hat, kann ein bisschen mehr abgeben. Starke Schultern, größere Last. Das ist die Idee des Königsteiner Schlüssels. Deswegen ist er eine gute Idee, wenn man Lasten verteilt. Wenn man allerdings Wohltaten des Bundes verteilen will, also der Bund hat mal ein bisschen Geld gefunden im Haushalt und verteilt das auf die Länder, ist es wahrscheinlich nicht so eine wahnsinnig schlaue Idee, wenn man den reichen Bundesländern besonders viel gibt. Die reichen Bundesländer sollten mehr bezahlen als arme Bundesländer, weil sie mehr bezahlen können. Aber wenn man Geld verteilt, müsste genau das Gegenteil gelten. Gleichwohl hat man den Königsteiner Schlüssel immer wieder auch mal angewandt, wenn es darum ging, Wohltaten des Bundes zu verteilen, was natürlich dann dem Verfassungsziel eher entgegenläuft, ja, möglichst gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land zu schaffen.
Also mit anderen Worten, die Länder, die es sozusagen besonders gut haben, kriegen dann nochmal besonders viel Geld. Und die, wo es richtig schlecht läuft, kriegen entsprechend weniger.
Genau, das war also die fatale Wirkung des Königsteiner Schlüssels, wenn man ihn quasi außerhalb seiner Kompetenz eingesetzt hat. Wie gesagt, für die Verteilung von Lasten macht das Sinn, für die Verteilung von Bundeshilfen not so much.
Würdest du denn sagen, dass jetzt bei dem Startchancenprogramm, wo ja der Königsteiner Schlüssel, so wie ich das beurteilen kann, nicht ausgesetzt wurde, aber prozentual weniger einfließt und der sogenannte Sozialindex reinkommt, also der eben versucht, das umzukehren. Würdest du sagen, und jetzt kommen wir zu dieser Bewertung, dass diese Form und möglicherweise auch das Geld, was da in die Hand genommen wurde, eine gute Möglichkeit ist, das Problem, was wir gerade skizziert haben, anzugehen? Irgendwo habe ich gelesen, wenn Millionen ausgegeben werden, ist es eigentlich noch keine Wichtigkeit. Wenn Milliarden in die Hand genommen werden, dann ist es wichtig. Es sind jetzt 10 Milliarden über, 10 Jahre? 10 Milliarden über 10 Jahre. Das wird ja bedeuten, ja, vielleicht hat die Politik doch was erkannt, was sozusagen Bildungsungerechtigkeit angeht.
Ja, sagen wir mal so, dieses Startchancenpaket führt ja jetzt eben dazu, dass, wie du gesagt hast, 4.000 Schulen besonders gefördert werden mit diesem Startchancenpaket, das zur Hälfte finanziert wird vom Bund und von den Bundesländern. Und damit soll in diesen Schulen dann alles Mögliche bezahlt wird, ne? Von Digitalisierung bis hin zum Beispiel auch zur Schulsozialarbeit. Also du bist der Pädagoge von uns beiden, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach sehr hilfreich ist, wenn man zum Beispiel einfach sowas wie eine Ganztagsbetreuung, Hausaufgabenbetreuung, Krisenintervention, sowas an der Schule finanzieren kann.
Kurze Zwischeninformation, nur was Schulsozialarbeit angeht und Psychologen. Weiß jemand, wie der Schlüssel ist von Psychologe pro Schulen? Der Schlüssel ist von der Kultusministerkonferenz festgelegt worden 1976 und er liegt bei einem Psychologen für 7.000 Schulen momentan.
Okay.
Also nur, dass wir sozusagen so ein bisschen das in Kontext bringen, weil das ist das Erste.
7.000 Schulen oder Schülerinnen und Schüler?
Nee, 7.000 Schulen.
Ah, okay.
Nein, ich meine, okay. Wir müssen ja auch, vielleicht eine andere Sache auch kurz aus dem Nähkästchen, weil das ja auch immer, wir sprechen ja immer von multiprofessionellen Teams. In Gelsenkirchen, wo ich letztens war, da hat so eine Talentförderungsinitiative gesagt, ich will das alles nicht mehr hören. Ich will das nicht mehr hören, weil das Problem ist, wir haben jetzt zwar Startchancenprogramm, das heißt, wir können theoretisch 5 neue Stellen ausschreiben, da kommt aber keiner. Ja, das heißt, es nützt ja auch nichts, wenn ich sage, also jetzt habe ich sozusagen die Stellen, ich könnte sie sogar bezahlen, wenn keiner kommt, und deshalb gibt's jetzt irgendwie außerschulische Partnerschaften. Aber auch in Baden-Württemberg ist das so, dass mir ein Schulleiter gesagt hat, wir haben folgendes Problem, unser WLAN geht nicht mehr, also damit auch nicht das Notenprogramm und also nichts geht mehr. Jemand hatte ja die tolle Idee zu sagen, es ist blöd, wenn der Mathelehrer das macht, ja, der vor 20 Jahren noch irgendwie einen so einen Computerraum mit 10 Computern angestöpselt hat, das ging das. Jetzt mit 210 iPads ist er natürlich relativ schnell im Burnout, wenn er dafür nur 2 Stunden kriegt. Also legen wir das sozusagen raus und lassen das den Schulträger machen. Beim Schulträger ist das aber so, dass da 4 Leute sitzen für 12 Schulen. Der eine kann nur mit Druckern umgehen. Der zweite nur mit Kabeln und der dritte ist der Administrator und der war aber krank. Deshalb hatte die Schule über 6 Monate kein WLAN. Ne? Also um das irgendwie so mal zu konkretisieren, in was für einer Lage wir uns irgendwie befinden, es ist wirklich, also man könnte, so, wenn ich einen Podcast dazu machen würde.
Also jedenfalls wird jetzt also Geld investiert in Schulen, was ja erstmal eine gute Idee ist, ja. Bund und Länder gemeinsam. Und die Frage war halt, in welche Schulen, wie soll dieses Geld investiert werden? Und da hat man sich jetzt eben geeinigt, dass tatsächlich die finanzschwächeren Bundesländer nicht besonders schlecht wegkommen, was das Ergebnis des Königsteiner Schlüssels gewesen wäre, komplett irre, was man aber oft schon so gemacht hat. Nein, man hat jetzt eben so eine Mischform gefunden, wo also tatsächlich die schwächeren Bundesländer ein bisschen besser wegkommen. Und innerhalb der Bundesländer soll das Geld tatsächlich auch an die Schulen gehen, die einen besonders hohen Anteil von Schülerinnen und Schülern haben, die wiederum weniger soziale Ressourcen von zu Hause mitbekommen. Also im Grundsatz würde ich denken, ist das mit dem Startchancenprogramm schon eine ganz gute Idee. Auch gerade, dass Bund und Länder das gemeinsam finanzieren. Das war natürlich ein Riesenpolitikum, weil die Länder einerseits kein Geld haben, andererseits sich aber auch nicht reinreden lassen wollen. Also es gibt auch, ist jetzt nicht nur so, dass der Bund zu wenig Geld in die Hand nimmt. Es gibt auch mal wieder Situationen, wo der Bund sagt, hier, ich hätte da Geld, und die Länder sagen, aber gut. Im Grundsatz, glaube ich, ist das Startchancenprogramm eigentlich eine sehr gute Idee. Ich würde nur die Frage anmelden, ob das tatsächlich reicht, ne? Also diese Milliarde, die da so jedes Jahr fließen soll vom Bund, ob das wirklich reicht, da bin ich ein bisschen skeptisch, aber es ist jedenfalls eine gute Idee, dass es überhaupt mal gestartet ist, und da muss man das jetzt natürlich evaluieren und schauen, was das Geld bringt. Und zum Beispiel, gerade wurde das Thema IT angesprochen, da ist, glaube ich, eine ganz große Aufgabe, dass man versucht, nachhaltige Strukturen aufzubauen. Ne, da gab es ja vor ein paar Jahren schon mal ein Bundesprogramm, den Digitalpakt Schule, wo dann eine ganze Reihe fancy Whiteboards angeschafft wurden und alles Mögliche, aber...
Das teuerste Pressefoto, das es gab.
Ja, ja, wirklich, ne?
Weil das Whiteboard wurde ja immer nur einmal benutzt, und dann kam das Pressefoto für 8.000 Euro und danach wusste keiner, wie man damit umgeht. Und
oder der Treiber fehlte. Genau, alles ja, genau. So. Und das ist ja genau das Ding, ne? Was halt, also klar, Hardware ist gut zu haben, aber was es natürlich immer braucht, ist das Personal, das diese Hardware am Laufen hält, und das Personal kann man nicht einmal kaufen, das muss man nachhaltig und langfristig finanzieren, und das, kleine Fußnote, ist ein zentrales Problem des deutschen Haushaltsrechts, ne? Dieses Prinzip der jährlichen, ne, dass also tatsächlich jedes Jahr aufs Neue beschlossen werden muss, welches Geld man ausgibt. Das heißt also, selbst wenn ich geile Hardware gekauft habe, aber nicht sicherstelle, dass wirklich jedes Jahr wieder das Geld für den Admin kommt, dann staubt die irgendwann ein. Und das Whiteboard ist ja in vielen Schulen inzwischen zu so einer Art Running Gag geworden.
Ja, insofern ist es super, dass jetzt die Verhandlungen zwischen Bund und Ländern, was die Anschlussfinanzierung des Digitalpakts angeht, so schnell zurande kommen.
Das war Sarkasmus.
Januar haben Sie angefangen, bis jetzt steht die Finanzierung noch nicht. Also das heißt, in einer Situation, in der über 4 Milliarden Euro auch ausgegeben wurden für die Digitalisierung und digitale Infrastrukturen, haben wir es mit einer Situation zu tun, wo es immer mal wieder irgendwelche öffentlichen Beschuldigungen gibt, mal von der Bundesbildungsministerin. Finde ich übrigens super, dass du ihren Namen nochmal gesagt hast, Stark-Watzinger. Die ist nämlich auf dem Platz der beliebtesten PolitikerInnen auf dem letzten Platz. Also das muss man schon auch mal schaffen, ja. Du hast gerade das Stichwort Evaluation gesagt. Und da habe ich mich an eine Passage aus dem Buch erinnert, wo du schreibst. Schreibst du das eigentlich? Habt ihr das zusammengeschrieben?
Das haben wir beide geschrieben. Also es gab schon so für jedes Kapitel einen von uns beiden, der etwas den Hut auf hatte, aber wir haben natürlich das ganze Buch zusammengeschrieben.
Ja. Und ihr schreibt an einer Stelle, wir brauchen bessere Daten. Warum?
Ja, es schadet ja nie, wenn man bei bildungspolitischen Maßnahmen, die irgendein bestimmtes Ziel gehabt haben, dann auch hinterher nach 2, 3, 5 Jahren mal schaut, was denn hinten rausgekommen ist. Ne? Das wusste schon ein großer deutscher Intellektueller, Helmut Kohl. Entscheidend ist, was hinten rauskommt. Und das gilt natürlich auch für bildungspolitische Maßnahmen. Der Witz ist bloß, dass die Bundesländer sich hartnäckig weigern, sich in der KultusministerInnenkonferenz, also so diesem Koordinationskreis zur Bildungspolitik, irgendwie zu einigen auf gemeinsame Kriterien für die Evaluation von Bildung. Also es gibt natürlich alle möglichen Statistiken. Ja, wenn man PraktikerInnen an den Schulen fragt, sind die immer total genervt von diesen ganzen Erhebungsbögen, die sie ausfüllen müssen. Zahlen gibt es ohne Ende, aber die Zahlen sind in aller Regel länderspezifisch und sie werden auch in aller Regel nicht veröffentlicht. Das heißt, in Kultusministerien, in den Schubladen liegen interessante Dinge, aber man weiß sie nicht und man kann sie nicht vergleichen.
Ich muss es ganz kurz Stopp machen. Ja? Also ich weiß nicht, wer von euch, sind Lehrkräfte da? Gar nicht so viel. Gar nicht so viel. Das finde ich aber auch irgendwie schön.
Also, Gruppentherapie.
Nee, aber sozusagen... ich weiß nicht, wer von den Lehrkräften, die gerade da sind, kennt die Vergleichsarbeiten, dann wird das einfach in eine Schublade gesteckt. Also man arbeitet und arbeitet und arbeitet und eigentlich, also gut, jetzt der individuelle Lehrer könnte da vielleicht was mitmachen, aber eigentlich wird das nicht genutzt.
Ja, und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, weil es dazu führt, dass man auch nicht so wirklich beurteilen kann, ob bestimmte bildungspolitische Ideen total smart oder total Wumpe waren. Ne? Und das ist deswegen so schade, weil der Föderalismus ja eigentlich vor allem einen großen Vorteil haben könnte, nämlich, sagen wir mal so, verschiedene Experimente zu machen. Ne? Der Bildungsföderalismus bietet ja eigentlich die große Chance, dass man ein Bundesland irgendwas ausprobiert und wenn das dann messbar smart ist, dann könnte man das in anderen Bundesländern möglicherweise übernehmen. Das wäre ja eine ziemlich gute Idee. Ne? Nennt sich so schöner, das nennt sich so ein bisschen kompetitiver Föderalismus. Ne? Die Bundesländer, sie stehen so ein bisschen im Wettbewerb um die besten Ideen. Wenn man das wirklich will, dann muss man aber natürlich auch gemeinsame Kriterien definieren und muss die Ergebnisse dann auch veröffentlichen. Aber das ist für PolitikerInnen natürlich so wahnsinnig unattraktiv. Ne? Wenn man am Ende gesagt kriegt, dass die Idee blöd war, für die man da letztes Mal angetreten ist bei der Wahl. Und dann kann man natürlich auch viel schlechter irgendwelche, ich sag nochmal, ideologischen Spielchen spielen, wenn man damit rechnen muss, dass diese ideologischen Spielchen hinterher evaluiert werden.
Ich bin jetzt übrigens selber nicht mehr sicher. Ich habe jetzt gerade gedacht, der kompetitive Föderalismus war die Idee von 2004 und wir haben gerade sozusagen schon den kooperativen.
Na, das gibt ja immer so ganz verschiedene Aspekte. Natürlich arbeiten die Bundesländer zusammen, das ist dieser kooperative Aspekt, aber es gibt, sagen wir mal, in der Theorie des Föderalismus auch diese Idee, naja, ist doch ganz geil, wenn es 16 verschiedene Ansätze gibt und man dann schaut, welcher klappt am besten und dann übernimmt man den.
Ja, ja.
In einer besseren Welt.
Ja, nee, nein, ich weiß nicht, wie das bei euch war, aber zum Beispiel ein sehr schönes Beispiel, an das ich mich erinnere, war, als Corona angefangen hatte und das Kultusministerium daran gearbeitet hat, eine PDF auszuarbeiten, wie guter digitaler Fernunterricht aussieht. Diese PDF erreichte uns Weihnachten 2021, glaube ich. Und direkt nach der Mail kam eine weitere Mail und hat gesagt, aber machen dürfen wir es jetzt nicht mehr. Und warum sage ich das? Weil gleichzeitig das Land NRW Monate vorher schon was rausgegeben hatte, was wirklich praktikabel war, von dem dann aber natürlich nicht alle mitgekriegt haben und das Gegenteil gemacht wurde. Ne? Es wurde nicht, wir können auch ein neues Beispiel nehmen, als ChatGPT rausgekommen ist, hat das Land NRW in einer wahnwitzigen Geschwindigkeit, und das meine ich nur halbironisch, von 5 Monaten ein gar nicht mal schlechtes Papier rausgebracht, was das jetzt eigentlich für die Schulen heißt. Aber anstatt sozusagen, dass die anderen Länder hingegangen sind und gesagt haben, das ist erstmal ein gutes Papier, jetzt nehmen wir das und packen da jetzt unsere Links noch draus, wird das jetzt in 15-facher Ausfertigung irgendwie nochmal doppelt und dreifach gemacht. Gibt es eine Möglichkeit aus deiner Sicht, das, also die zu zwingen? Marc Racklis, der ehemalige Berliner Staatssekretär, der ein oder andere wird sich erinnern, der ein oder andere positiv, der ein oder andere negativ, hat ja zum Beispiel vorgeschlagen, es braucht eigentlich eine Form von Staatsvertrag, wo solche Dinge dann auch drinstehen, wo dann zum Beispiel auch drinsteht, so und so viel Prozent des Bruttoinlandprodukts muss jedes Jahr ausgegeben werden für Bildung. Siehst du das als, also als Jurist, als praktikable Idee, so ein Problem, dass alles doppelt und dreifach gemacht wird und verzögert wird, dadurch zu beheben?
Also das geht grundsätzlich natürlich, aber nur mit Zustimmung der Länder, weil der Bund keine Gesetzgebungskompetenz hat in dem Bereich. Das heißt, der Bund kann im Grunde nur dann tätig werden, wenn die Länder da mitspielen. Der Bund kann das
Selbstverpflichtung also.
Genau, man müsste dann eine Selbstverpflichtung der Länder finden, bestimmte Dinge gemeinsam zu koordinieren. Aber ich glaube, da wird sowas wie ein politisches Momentum entstehen. Stichwort demografischer Wandel. Wir werden einfach auf allen Ebenen Arbeitskräftemangel haben in Deutschland. Das wird irgendwann auch die Ministerialbürokratie erreichen. Mit anderen Worten, die Länder werden gar nicht anders können. Sie werden nämlich ihre Tausenden von Stellen in den Kulturministerien auf Dauer einfach gar nicht mehr besetzen können. Und darin liegt aber auch eine große Chance, sinnlose Doppelstrukturen abzubauen.
Also wirklich Krise als Chance. Ich meine,
Krise als Chance, weil weil da einfach unglaublich viel Geld verschwendet wird durch Parallelstrukturen in der Bildungsbürokratie. Und das ist einfach auf Dauer wahrscheinlich wirklich schlicht nicht mehr zu finanzieren. Das ist nicht die Stellen sind nicht mehr zu besetzen. Und das halte ich tatsächlich auch für eine Chance.
Ulf, ganz am Ende der Folgen frage ich die GästInnen jedes Mal noch, ob es in diesem Bereich, und wir können da gleich mal drüber sprechen, ob ihr das spannend findet. Ich finde das ja auch immer spannend, sozusagen diese Perspektive zu haben, diese juristische Perspektive auch, in diesem Bereich noch weiterzulesen. Ich habe es gerade schon gesagt, Baustellen der Nation ist ein Buch, was gleichzeitig gut ist, aber zum Einschlafen schlecht. Weil man wirklich, also ich habe immer mal wieder...
Man kriegt Puls.
Wie gesagt, Bildung, die Deutsche Bahn, worum geht's noch?
Es geht um die ungerechte Vermögensverteilung in Deutschland, die kaputte Infrastruktur. Es geht aber auch um Alltagsrassismus, was man dagegen tun kann. Stimmt. Das ist ein buntes Potpourri.
Und es ist gleichzeitig natürlich trotzdem ein tolles Buch. Vielleicht einfach morgens lesen, dann steht man direkt senkrecht im Bett. Gibt es außer diesem Buch der Baustellen der Nation und natürlich eurem Lage-Podcast noch etwas, was du empfehlen würdest? Und sag nicht den Blog von Jan-Martin Viada. Alle Leute, die mit Journalismus zu tun haben, nennen den. Und ja, er ist super, aber gibt's vielleicht noch jemanden?
Also ich kann dir jetzt leider wirklich nicht das eine Buch nennen, das ich gut finde. Aber was mir persönlich wirklich Hoffnung macht für die Zukunft unseres Bildungswesens ist, dass sich ja doch irgendwie alle einig sind, dass Bildung total wichtig ist. Und es wird sich irgendwann mal rumsprechen, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind und dass das vor allem funktioniert, wenn man eine vernünftige Bildung anbietet. Und deswegen bin ich unter dem Strich trotz allem noch sehr optimistisch, dass das sich ändern wird.
Was mir ehrlich gesagt Hoffnung macht, ist tatsächlich auch sozusagen euer Erscheinen und tatsächlich auch die Hörerschaft von so einem Podcast wie Die Schule brennt, der immer mal wieder natürlich sehr tief in die Materie geht, aber wo man einfach merkt, Menschen sind auch daran interessiert, wie können wir das eigentlich lösen? Die Lösungen liegen unter anderem in Mechanismen der politischen Handlung. Die Lösungen liegen aber auch schon in Schulen, die Dinge anders machen, in verschiedenen Verwaltungsstrukturen, die Dinge anders machen. Und das gibt mir ehrlich gesagt auch Hoffnung. Deshalb ist es doch wunderbar, dass wir einen so hoffnungsfrohen Blick ganz am Ende nochmal dahin richten können, wie es vielleicht besser geht. Lieber Ulf, ganz herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Schön, dass ihr dabei wart bei dieser Live-Folge von Die Schule brennt.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, könnt ihr ab jetzt auch eine Mail schreiben an dieschulebrennt, alles klein und zusammen, @auf-die-ohren.com. Die Schule brennt ist eine Produktion von Auf die Ohren, exklusiv für den SWR. Redaktionelle Leitung und Schnitt Katharina Kern. Audiodesign und Postproduktion Milan Fei.